Das ist der Sonntag, die erste Sendung im neuen Jahr. Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, Sie sind gut gestartet ins 2025. Alles Gute und viel Glück wünsche ich Ihnen daheim und natürlich auch meinen Gästen hier im Studio. Wir diskutieren heute über die drei aktuellen Themen. Bundesratscheck. Wie fit startet die Landesregierung ins neue Jahr? Millionenlohn. Wie berechtigt ist die Kritik am UBS-Chef Sergio Ermotti? Und Parkplatzabbau. Wie sinnvoll ist die Vertreibung der Autofahrer aus der Stadt? Gestärkt und mit vollen Batterien, nach hoffentlich ein paar freien Tagen, sind bei uns im Studio. Marianne Binder, Ständerätin von der Mitte aus dem Aargau. Tminli Marti, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Zürich, kurzfristig eingesprungen für Dion Bult, der leider krank ist. Herzlichen Dank für Ihre Spontanität und gute Besserung nach Graubünden. Und ebenfalls bei uns der Benjamin Fischer, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich. Ganz herzlich willkommen. Lust und Frust der Woche. Ja, mit diesen Silvesterfeuerwerk war es das mal ein Keibezeug. In Zürich hat es stattgefunden, ist aber vom Nebel verschluckt worden. Und in vielen Berggemeinden, die nebelfrei waren, ist das Feuerwerk verboten. So zum Beispiel in Davosa oder auch neuerdings in Arosa, wo ich war. Und auf das Risiko hin, dass ich jetzt ein paar Mails bekomme, muss ich sagen, ohne Feuerwerk hat um Mitternacht schon etwas gefehlt. Marianne Binder, Ihre Lust, Ihre Frust?
Ja, Annalena Baerbock ist auf Syrien gereist und ihren
die
ist
deutsche Außenministerin.
Die deutsche Außenministerin und ihren ist der Handschlag verweigert worden vom neuen syrischen, glaube ich, Übergangspräsident. Und interessanterweise in den sozialen Medien ist sie am Schluss dafür kritisiert worden, dass er ihr den Handschlag verweigert hat. Und dabei ist das jetzt also wirklich sein Problem, zumal in Syrien ja eigentlich immer Frauen bis jetzt die Hand gegeben hat. Hat mich schon ein bisschen besorgt. Lust. Ich war im Kunsthaus vor ein paar Tagen und habe die Ausstellung gesehen von Matthew Wong mit Vincent van Gogh. Und wieder einmal einfach begeistert über die lichtvolle Bildgewalt von einem Van Gogh. Das ist eine tolle Ausstellung.
Das gibt Energie fürs neue Jahr.
Ja.
Mindli Marti, Ihre Woche?
Ich hatte fast keinen Frust gehabt. Ich hatte zwei sehr schöne Tage in Davos gehabt, auch ohne Feuerwerk, dafür mit Sonne. Und der Frust ist eher, dass wenn man da wieder ein bisschen zurückkommt und wieder die Agenda von der nächsten Woche anschaut und merkt, dass es wieder losgeht.
Und wieder all die Mails kommen.
Genau.
Benjamin Fischer.
Meine Freude sind meine Kinder, meine Familie. Ich habe noch Ferien und verbringe Zeit daheim mit den Kindern und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie sie jeden Tag Neues entdecken, im Alter 6, 2 und 1 Jahr alt. Das ist eine grosse Spanne, darum auch nicht immer einfach, aber es macht eine riesen Freude. Es ist die beste Entscheidung, die ich bis jetzt in meinem Leben getroffen habe, meine Frau und meine Kinder.
Das ist doch schön. Und ohne Augenring, obwohl ich nicht mal einjährige, das gibt manchmal noch Nächte, die vielleicht ein kurz sind.
Es ist auch diese Nacht tatsächlich ein bisschen kurz gewesen, aber eben, ich habe noch Ferien, ich kann das so ein bisschen kompensieren zwischen ihnen. Aber es ist tatsächlich zwischendurch anstrengend. Aber man wird reich belohnt.
Vielen Dank. Zu unserem ersten Thema. Zu Österreich und zu Deutschland haben die Regierungen abgedankt. Die Schweiz ist der Hort der Stabilität, könnte man sagen. Aber der Bundesrat fällt in letzter Zeit mit Einzelkämpfertum auf und hat zuletzt Volksabstimmungen verloren. Ist unsere Regierung bereit für das neue Jahr?
Auf dem neuen Bundesratsfoto zeigt sich die Landesregierung volksnah und nimmt hunderte Schweizerinnen und Schweizer mit aufs Bild. Die Frage, die sich beim Bundesrat aber stellt, wie einig ist man sich im Gremium beim Start ins neue Jahr? Weiter gibt's auch schon jetzt wieder Spekulationen, wer aus dem Bundesrat schon bald könnte zurücktreten und dass man auch sonst innerhalb vom Gremium zerstritten ist. Wie fit startet die Landesregierung ins neue Jahr und wie einig ist man sich wirklich?
Ja, Mindli Marti, Ihre SP-Parteikollegin, Altbundesrätin Ruth Dreifuss, ist diese Woche auftreten im 10 vor 10 in Lötton, hat bemerkenswerte Aussagen gemacht. Sie hat gesagt, sie nehme grosse Spannungen in der Regierung wahr. Und es erinnere sogar sie an vor 30 Jahren, nach dem EWR-Nein, wo sie selber im Bundesrat war, als Einzelkämpfertum. Nehmen Sie die Regierung gleich wahr?
Also ich denke, der Bundesrat, also es hat ja auch mehrere neue Mitglieder oder relativ neue Mitglieder, der muss sich auch irgendwo als Gruppe noch zuerst ein bisschen finden.
Das ist noch nicht passiert.
Das, denke ich, ist noch nicht passiert. Und ich glaube, der Bundesrat hat immer schlechtere oder bessere Phasen als Kollektiv. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Man muss sich auch irgendwie können verstehen, auch über Parteigrenzen weg. Man muss auch Kompromisse können finden. Man muss sich irgendwo in einer Kollegialität begegnen. Und was nicht gut ist, und das hat auch Ruth Dreifuss gesagt, ist, wenn man fährt, davon mit Mehrheitsentscheid Sachen durchstieren. Und das ist etwas, was im Moment offenbar passiert. Und das passiert auch im Parlament sehr häufig. Und das führt dann dazu, dass man Vorlagen bringt, wo nicht mehrheitsfähig sind und wo dann an der Urne Schiffbruch erleiden. Und ich glaube, da müsste man, um diese Herausforderungen von den kommenden Jahren zu lösen, müsste man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr am Teamgeist auch noch arbeiten.
Teamgeist und Kompromisssuche. Benjamin Fischer, Karin Keller-Sutter hat ihre Antrittsrede gesagt, als neue Bundespräsidentin müssen sie sicherstellen, dass das Gremium handlungs- und entscheidfähig ist. Lässt sich aus dem ableiten, dass eigentlich aktuell der Bundesrat nicht wirklich entscheidfähig ist?
Ja, man muss immer vorsichtig sein mit solchen Sachen überinterpretieren. Aber wir nehmen natürlich schon wahr, dass es in ganz grossen, wichtigen Dossiers sind einfach Baustellen, wo man nicht vorankommt. Und wir haben jetzt eine schwierige Situation beim Budget. Wir müssen wieder die Verteidigungsfähigkeit der Armee sicherstellen. Wir haben die ganze Zuwanderungsproblematik, die Sache in der Sozialversicherung oder 13. AHV, wo man jetzt das Gefühl hat, ja, können wir bei Mehrwertsteuer finanzieren. Wir werden bei der Bevölkerung keine Chance haben. Gesundheitswesen, wo wir die Kosten nicht runterbringen. Jetzt die Sache mit dem Rahmenvertrag zu der EU. Also der Bundesrat hat riesengroße Baustellen und ich nehme schon wahr, dass ein wahnsinniges Gärtli-Denken da ist. Man redet auch immer mehr von Ministern in der Schweiz. Ich weiss, das ist auch so ein Journalistending. Ich finde, ich habe immer so ein Störgefühl. Ich habe das Gefühl, die Schweiz hat eigentlich keinen Minister, weil bei uns sind alle Bundesräte in erster Linie mal zu einem Siebtel in der Verantwortung für die gesamte Landesregierung. Und dann sind sie in zweiter Linie auch noch Vorsteher von einem Departement. Aber heute hat man irgendwo den Eindruck, dass irgendwie die Departementsvorsteherschaft, das ist eigentlich das Wichtigste und an dem misst man den Bundesrat und nicht am Gesamten. Und es fehlt mir irgendwo auch eine Gesamtstrategie.
Also kein Minister, sondern Bundesrat und Bundesrätinnen. Wir haben auch kein Kabinett. Aber Marianne Binder, Viola Amherd hat ihre Parteikollegin, die vor einem Jahr Bundespräsidentin wurde, hat ganz andere Akzente gesetzt als Karin Keller-Sutter in ihrer Rede. Sie hat ein bisschen ausgeholt über Europa geredet. Aber jetzt geht es um Entscheidungen können treffen. Was ändert sich jetzt mit der Karin Keller-Sutter, die das Gremium ein Jahr lang leitet, verglichen mit der Viola Amherd?
Also ich glaube, man übertreibt ein bisschen die Zerstrittenheit im Bundesrat. Ich bin jetzt nicht so überzeugt, dass das der Fall ist. Aber es ist natürlich so, dass jetzt gerade das Thema innere und äußere Sicherheit eines der Zentralen werden und dass die Ausrüstung, die Wiederausrüstung der Armee ein ganz wichtiger Punkt ist, weil wir haben Krieg in Europa. Es bleibt uns gar nicht anders übrig, als die Finanzen zu bewerkstelligen. Und dort hoffe ich natürlich schon sehr, dass wir in dem Bundesrat zur Einsicht kommt und dass das auch die Bundespräsidentin und die Finanzministerin hat, dass Sicherheit eines von den obersten Prinzipien ist von dieser Bundesverfassung und dass man dann dort halt bei den, dass Schulden machen oder sparen nicht unbedingt und top ist, weil ich glaube, das wird sehr, sehr ein wichtiges Thema in der nächsten Zeit.
Sagt Marianne Binder, eine von den Architektinnen von dem berühmten 15-Milliarden-Deal. Aber dann machen das Päckchen machen wir nicht nochmal auf. Aber ich zurück zum Bundesrat. Meine Marti, Ausdruck von dieser etwas Formschwäche, vorsichtig ausgedrückt, ist ja, dass es viele Abstimmungen gibt, die verloren gegangen sind. Die 13. HV-Rente ist erwähnt worden, Pensionskasse, am Schluss auch die Autobahnen, die abgelehnt worden sind. Eine grosse Frage an Sie, vielleicht haben Sie eine Antwort darauf. Wie kommt der Bundesrat auf den Volksspur zurück? Mal abgesehen davon, dass er keine Mehrheitsentscheidungen nur machen kann, wie Sie es vorher gesagt haben.
Ja gut, also an all diesen Vorlagen ist ja nicht nur der Bundesrat schuld, sondern auch das Parlament. Das ist ja die Parlamentsmehrheit, die die BVG-Revision zum Beispiel bestimmt hat. Und da geht das Parlament oder die bürgerliche, die rechte Mehrheit vom Parlament geht in der Regel noch über den Bundesrat raus. Und dann gibt es noch die ganze Spardiskussion, die im Moment alles lähmt und überschattet. Und wo ich einfach auch das Gefühl habe, dass teilweise man sich nicht klar ist, was die Interessen und Bedürfnisse der Bevölkerung sind. Das hat man jetzt zum Beispiel bei der 13. AHV-Rente ganz klar gesehen, dass die Leute gesagt haben, doch, das wollen wir. Wir wollen auch, dass mal etwas für uns beschlossen wird und nicht immer nur für die Leute, die jetzt schon viel haben. Und das ist so ein bisschen etwas, wo vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist, so ein bisschen das Gespür für was könnte mehrheitsfähig sein in der Bevölkerung. Und da bin ich auch nicht sicher, ob die ständigen Erhöhungen von der Armeebudget, ob das wirklich das ist, was die Bevölkerung im Moment will. Und vor allem, wenn es auf Kosten geht von sehr vielen anderen Entscheid von der Entwicklungszusammenarbeit, von der Bildung und so weiter, wie wir im Moment Budgetdebatten führen.
Also viel ist immer ums Budget gegangen, aber schlussendlich auch natürlich einzelne Köpfe, Benjamin Fischer. Sie haben einen Bundesrat, der der Amtsälteste ist, der Guy Parmelin. Hat man manchmal das Gefühl, da ist die Luft ein bisschen draussen. Man hört, dass er sich Gedanken macht über den Rücktritt vor dem Ende der Legislatur.
Ja, das hört man schon lange. Das hört man schon lange und das war nie wahr. Nein, also beim Guy Parmelin ist das überhaupt nicht wahr. Ja, der ist voll im Saft und voll motiviert. Der Guy Parmelin wird die Geschichte gehen als einer der meist unterschätzten Bundesräte, weil er hat einen sehr guten Leistungsausweis mit dem Freihandelsabkommen im Forschungsbereich. Er macht seine Sache gut. Oder? Wo ich unsere Bundesräte nicht ausnehmen würde, die Kritik, die ich am Anfang gesagt habe. Ich finde, es braucht eben eine Gesamtstrategie. Und nicht jeder muss einfach für sein Departement schauen. Mit dem ist es eben nicht gemacht. Aber wenn ich noch schnell auf Minli Martin entgegne, das Problem war eben bei der 13. AV, dass es eigentlich eine Mogelpackung ist. Weil der Pierre-Yves Meyer konnte Land auf, Land ab erzählen, das Geld ist ja da. Und jetzt, oh Wunder, oder, sagt man, wir müssen das voll über höhere Mehrwertsteuer finanzieren. Der Bundesrat wird ja nicht mal die 20%, die er aus der Bundeskasse sonst an die AV zahlt, jetzt zahlen für die 13, sondern man will es voll über die Mehrwertsteuer machen. Und das wird gerade die nächste Schlappe bei der Bevölkerung. Die Bevölkerung ist sicher nicht dafür, eine Mehrwertsteuerhöhung
zu zahlen. Aber gut, das wäre ja unser Job, eine andere Vorlage zu machen. Also da kann,
ja, oder
da
eben, oder wir eben auch, den Leuten aufzuzeigen, dass wir jetzt strukturelle Reform brauchen in der AHV und dass wir sie langfristig mit Finanzierung sichern müssen. Und das ist eigentlich ein Thema und nicht einfach, wie man noch mehr Geld kann ausgeben und noch mehr kann umverteilen. Und das andere ist, oder, ich meine, immer mehr für die Armee ausgeben. Wir haben jetzt Armeebudget, oder? Es ist jetzt mit Ach und Krach gelungen, dass wir jetzt mal ein bisschen eine Erhöhung haben, dass wir die, wie es Kollegin Binder richtig gesagt hat, die Wiederausrüstung, es ist nämlich keine Aufrüstung, es ist einfach wieder eine Ausrüstung, einmal dem ein bisschen näher kommen, ein Schrittchen. Aber das werden wir Jahr für Jahr wieder müssen schauen, weil es langt noch nicht. Es langt bei weitem noch nicht. Jetzt hat man gehört, Deutschland wird auf 3,5% vom Bruttoinlandprodukt. Wir diskutieren, ob wir jetzt bis 2032 oder 2035 auf 1% kommen. Das wird nicht lange. Und auch da fehlt der Bundesrat, der im Lead ist und sagt, wo Prioritäten zu setzen sind.
Armeeausgaben, AHV-Finanzierung, zwei von den ganz grossen Themen. Ich möchte aber gleich noch mal auf einzelne Mitglieder zu reden kommen. Wenn ich den Guy Parmelin angesprochen habe, Viola Amherd, da gehört man auch. Und es gibt sogar Journalisten, die auf das wetten. Dieses Jahr wird sie zurücktreten. Ich glaube, sie sind ziemlich nahe an ihrem Verwitter. Können Sie uns ein Bundesratshoroskop geben, diesbezüglich, was erwartet uns dieses Jahr? Punkte, Frau Amherd.
Also, ich glaube da einfach nicht. Wie man sagt, eigentlich, seit sie Bundesrätin geworden ist, sagt man, sie wird schnell wieder aufhören. Kein Mensch weiss, warum. Also, sie ist doch... In meinen Augen macht sie einen hervorragenden Job. Sie hat auch eine gute Arbeit gemacht, jetzt in diesem Jahr als Bundespräsidentin. Ich sehe eigentlich gar nicht ein, wieso als man immer den Rücktritt herbeiredet. Ich
sage jetzt nach dem Highlight, man sagt, zurück.
Ja, sie wird noch weitere Highlights haben. Also ich sehe das anders. Und vor allem die Herausforderung, die Wiederausrüstung der Armee, die ist wirklich einfach zentral. Sie begleitet die gut. Es ist eine wichtige Arbeit, dass sie nicht früher auf das 1% kommen konnte. Das ist nicht eigentlich ihr Problem. Es war eine Mehrheitsentscheid vom Parlament und vom Bundesrat.
Ja, aber man hat es wenig gespürt. Aber man hat es wenig von ihr gespürt, dass das jetzt nötig ist. Und
zu
dass man das jetzt
einfach braucht. Natürlich. Nein, klar hat sie jetzt klipp und klar gesagt, was es braucht, was wir haben müssen. Also ich bin ja in der Sicherheitspolitischen Kommission auch dort gespürt. Man sie sehr gut. Die Mehrheit hat anders entschieden. Und man wird ja mal in dem Parlament und auch in der Regierung sich müssen verantworten dafür, dass wir nicht schnell und wirklich, wirklich speditiv die Armee jetzt so ausrüstet, dass das Land wieder verteidigungsfähig ist. Eine der wichtigsten Aufgaben steht im Zweckartikel 2.
Also, die alten Probleme im neuen Jahr und Fazit ist auch, in Deutschland und Österreich purzeln die Regierungsköpfe, in der Schweiz bleiben alle in der Regierung. Das ist Konkordanz. Gut. Zu unserem zweiten Thema. Kurz vor Weihnachten ist der Puck-Bericht zum Zusammenbruch der CS erschienen. Diese Woche hat jetzt der UBS-Chef Sergio Ermotti in einem Interview sich geäussert dazu und auch über seinen Lohn geredet.
Der Lohn vom UBS-Chef Sergio Ermotti ist mit 14 Millionen Franken so hoch, dass er am Tag so viel verdient wie die Hälfte der Schweizerinnen im ganzen Jahr. Kritik an seinem Salär versteht er aber nicht. Im Interview mit dem Migros-Magazin vergleicht er seinen Lohn mit dem von Spitzensportler. Ist der Lohn tatsächlich gerechtfertigt oder ist Kritik berechtigt?
Ja, Benjamin Fischer, der Sergio Ermotti ist in einer extrem schwierigen Situation zu der UBS zurückgekommen. Es hat ja die Notübernahme von der CS gegeben. Der Staat hat am Schluss keine Rappen müssen zahlen für die ganze Übung. Ist es doch nicht ein bisschen bünzlig, wenn jetzt alle auf dem Lohn von Herrn Ermotti rumhacken?
Also ich verstehe, dass niemand den Lohn versteht und dass ein grosses Unverständnis in der Bevölkerung da ist. Und zwar, aber insofern gebe ich Ihnen recht, es geht eigentlich nicht um den Lohn, sondern es geht um den Elefant im Raum, dass das Risiko am Schluss beim Staat ist, weil der Staat die implizite Staatsgarantie gibt. Oder der Staat müsste einspringen, natürlich, das stimmt, das hat uns nichts gekostet, aber wir tragen das Risiko. Und das ist bei jedem Coiffeur und Handwerker und Treuhänder und bei jeder kleinen Bank ist das nicht so. Wenn die schlecht wirtschaftet, dann geht sie unter. Und das muss so sein, oder sie wird übernommen. In einer Marktwirtschaft muss das so sein. Und dann geht es uns da innen alle auch nicht an, was dort für Löhne verdient werden. Weil das ist eine Sache zwischen dem Eigentümer, zwischen denen, die angestellt sind. Und wenn die sich auf einen Lohn einigen, dann gilt der unabhängig davon, was die rundherum denken. Und das muss so sein. Aber in dem Fall haben wir ein Problem, nämlich, dass am Schluss einfach die eigentliche Staatsgarantie eben immer noch da ist. Und darum ist es eben stossend und ist es eben dann doch nicht in Ordnung und eben doch nicht vergleichbar mit anderen Fällen, wo sich eben in der Marktwirtschaft behaupten müssen. Das ist eigentlich eine Perversion von Marktwirtschaft.
Milli Marti, die SP hat kurz nach der Veröffentlichung des PUC-Berichts bereits eine Pressekonferenz gemacht mit Forderungen. Und eine Forderung war, Boni für UBS-Manager müssen verboten werden. Ist das nicht billiger Populismus und entlarvt, dass sie eigentlich gar keine Grossbank wollen?
Also, ich muss ja Benjamin Fischer zur Abwechslung mal in sehr vielen Punkten recht geben. Oder? Das Problem, das wir jetzt haben mit dieser UBS, die ist so gross, die hat es, wenn es deren irgendwann nicht gut geht und dummerweise, wenn wir jetzt die Vergangenheit anschauen, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann der Fall ist, dann hängt mir die gesamte Volkswirtschaft von der Schweiz mit. Und das ist einfach kein gutes Risiko für uns. Und das zeigt auch der PUC-Bericht und das zeigt auch die Vergangenheit. Es gibt ganz viele Massnahmen, die man hätte ergreifen, man hätte können regulieren, man hätte können besser hinschauen, man hätte können früher handeln, wo man einfach nie gemacht hat, weil man quasi diesen Bankern zu viel Vertrauen geschenkt hat. Und am Schluss ist dann gleich der Staat im Risiko und in der Haftung. Und die Boni und die exzessiven Löhne, das hat dazu beigetragen, dass es so Fehlanreize gegeben hat in dem Finanzsystem, wo die Leute einfach schlechte Risiken auch eingegangen sind, damit sie mehr verdienen. Und das ist, wenn man das immer noch nicht versteht, dass das ein Problem ist, nicht nur einfach quasi im emotionalen Empfinden von der Bevölkerung, sondern auch in der Risikostrategie von einer Bank, dann finde ich, hat man ein gröberes Problem. Und das zeigt auch wieder, also einfach die moralischen Appelle, die es dann immer wieder gibt. Also dann kann man einen empörten Tweet machen, wie der Thierry Burkhardt zum Beispiel oder andere Politiker. Das nützt einfach nichts, weil das Schamgefühl ist nicht vorhanden. Sondern das Einzige, was etwas würde nützen, wären scharfe Regeln.
Marianne Binder, SP und SVP sind sich da erstaunlich einig. Mitte-Vertreterin auch.
Ja, ich finde, ich bin grundsätzlich eigentlich schon dafür, dass man nicht müsste zu scharfen Regelungen greifen, weil grundsätzlich ist das immer noch ein Unternehmen, wo der Aktionär bestimmt oder der Lohn bestimmt. Ich muss jetzt aber auch sagen, es ist einfach unsensibel, wenn man gerade, die UBS hat schon mal gerettet werden, man hat jetzt bei der CS müssen handeln, ist es einfach unsensibel, gerade auf künftige Regulierungsdiskussionen hin, wenn man natürlich so einen Lohn hat. Und darum meinte ich jetzt, dass wahrscheinlich die Aktionäre von der UBS und überhaupt die UBS sich eben müsste überlegen, dass sie das künftig eben anders gestaltet. Die Teilung ist jetzt schon abgesegnet. Ich meinte, dass das wichtig wäre für gerade auch wir Politiker, die dann versuchen, im Parlament eben möglichst liberal zu handeln, kommen genau wegen solchen Exzessen dann wieder unter Druck. Und wenn der Sergio Ermotti im Migros-Interview, ist das glaube ich in der Migros-Zeitung oder Coop-Zeitung, ja, genau, sagt, jetzt sei dann genug reguliert, oder, muss ich ihm sagen, ja gut, aber dann sollten Sie ein bisschen sensibler sein, eben genau mit solchen Löhne. Abgesehen von der, noch zu den Boni, ich war dort natürlich auch skeptisch, Boni-Verbot, weil dann kann man dem einfach ausweichen, indem man sich einen höheren Fixlohn auszahlt. Also rein Boni-Verbot ist dort eine schwierige Forderung. Oder? Man müsste, wenn, dann schon das über exzessive Löhne machen.
Aber also UBS und Bankenregulierung, sicher ein wichtiges Thema in der Politik. Das Jahr, man hat ja auf den Puck-Bericht gewartet. Ich nehme an, Sie haben alle in der Ferien die 567 Seiten durchgelesen, die noch vor der Weihnachten rausgekommen sind. Nur noch ganz kurz, die wichtigste Erkenntnis, die wichtigste Lehre aus dem CSC-Bakel für die Politik, Benjamin Fischer.
Dass man die Regeln, die es gibt, muss umsetzen. Oder? Mein Limati redet jetzt von eben mehr Regulierung und schärferer Regulierung. Aber das, der Fall zeigt eben genau, dass das eigentlich nichts gebracht hat. Sondern was die Eigenkapitalvorschriften betrifft, zum Beispiel, hat man ja mit dem regulatorischen Filter ihnen eben schon seit Jahren so viele Ausnahmen gegeben. CS hat die Vorgaben schon ewig lang gar nicht mehr eingehalten. Und das ist eben der Punkt. Es braucht smarte Regulierung, es braucht nicht einfach mehr, sondern es braucht smarte Regulierung und das, was man hat, muss man umsetzen. Und gut, mit den Boni und Löhnen, das ist genau wie Marianne Binder sagt. Oder dann schafft man Fehler. Jetzt Boni ist nicht per se schlecht. Vielleicht ist es sogar besser. Man macht ein gutes Bonussystem, das eben wirklich auf den Erfolg des Unternehmens abstützt. Im Gegensatz zu dem, was CS gemacht hat. Oder? Das wäre vielleicht besser, wo die Leute wirklich auch in der Verantwortung sind und eben nur dann verdienen, wenn es dem Unternehmen wirklich gut geht. Gut. Aber das ist nicht alles an der Politik, um das zu entscheiden.
Ihre wichtigste Lehre aus der CS und der UBS-Fall?
Ja, also mehr Sensibilität erwarte ich in diesen Chefetagen.
Punkto Lohn, oder?
Bezüglich dem, dass wir nachher nicht gezwungen sind oder dass wir nachher nicht den Druck überkommen, eben überregulieren müssen. Ich glaube, Regulierungen sind schon wichtig, aber da tun eben gerade die Manager eben gerade einen wichtigen Teil dazu leisten, dass wir das eben müssen machen. Und darum erwarte ich von ihnen, wenn sie schon Wirtschaft und Selbstverantwortung als Prinzipien haben, dass sie sich dort, also dass sich da Wirtschaft und Politik ein bisschen finden tun.
Ihr wichtigster Punkt?
Also, Kontrollen ist sicher etwas Wichtiges. Also, dass die Regeln, die man hat, dass man die auch wirklich durchsetzen kann. Und das hat teilweise nicht funktioniert. Aber mir geht es auch um eine gewisse Verantwortung, die CS-Führung einfach nicht übernommen hat. Oder jetzt auch immer noch nicht. Auch immer noch nicht übernommen hat. Also, der Sergio Ermotti vergleicht sich damit irgendwie Sportler oder Schauspielerinnen oder irgendwie so. Aber er ist ja nicht mal Unternehmer. Er ist ein Angestellter, er ist ein Manager. Er trägt kein Risiko und keine Verantwortung in dem Sinn. Und das ist einfach etwas, wo nicht gehen kann, wenn man nachher ein Gebilde hat, das so gross ist, dass es eine ganze Volkswirtschaft in Ruin stürzt. Kann es nicht sein, dass man einfach relativ total unbeschadet davonkommt und am Schluss noch einen anderen Job bekommt mit noch grösserem Lohn. Da stimmt einfach irgendetwas nicht.
Vielen Dank. Ein Thema, das dieses Jahr noch viel wird zu reden geben, wahrscheinlich auch in dieser Sendung. Jetzt kommen wir aber aus der grossen Bankenwelt ganz in die Nähe. Wer einen Parkplatz sucht, Zürich, Basel, Bern, auch St. Gallen und Luzern, überall, der hat immer schwieriger. Warum? Die Städte bauen Parkplätze ab.
Eine neue Datenanalyse in der Schweizer Städte zeigt, in den vergangenen Jahren sind tausende Parkplätze gestrichen worden und laut dem Tagesanzeiger ist das erst der Anfang. Allein in Zürich könnten in den nächsten Jahren noch mal 10'000 Parkplätze verschwinden. Braucht es gar nicht mehr so viele Parkplätze oder wollen die Städte die Bevölkerung so zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zwingen?
Ja, Marianne Binder, in der Grossstadt werden Parkplätze abgebaut, aber was der Tagi nicht geschrieben hat, auch in den kleinen Städten, zum Beispiel in Baden, wo sie wohnen, ein Drittel von allen Oberflächenparkplätzen sollen dort verschwinden, hat der rot-grüne Stadtrat beschlossen. Ich sehe sie manchmal mit dem Mail durch die Stadt fahren. Ich nehme an, das ist ganz in ihrem Sinn.
Ich muss persönlich sagen, dass das nicht ein grosses Problem ist für mich, weil ich vor allem mit dem ÖV unterwegs bin und sehr privilegiert wohne, eine Minute neben dem Bus und kann in den Zug. Das muss ich sagen, es hat aber einfach andere, wo das anders ist, die ihr Auto brauchen. Und einen allzu massiven Parkplatzabbau jetzt finde ich auch nicht richtig. Was ich natürlich auch schön finde, wir haben zu Baden den Theaterplatz, der ist leer von Autos. Also man hat natürlich eine Verschönerung und Verbesserung von der Stadt, aber man kann, ja die Parkplätze, das hat man zu Baden schon so gemacht, dann einfach unterirdisch verlegen. Das würde ich richtig finden. Kommt dazu, dass das Gewerbe eben auch angewiesen ist auf die Möglichkeiten, können, die Läden können zu besuchen. Darum, gerade für das Gewerbe, finde ich es sehr wichtig, dass die Parkplätze noch bestehen, wenn wir nicht eine Entvölkerung von diesen Innenstädten wollen und die schönen Innenstädte mit den Läden dann einfach nicht mehr hätten.
Aber Benjamin Fischer, es ist ja eigentlich so, dass immer mehr Leute, die in der Stadt wohnen, eben bewusst kein Auto haben und dann brauchen die auch weniger Parkplätze. Das ist doch logisch, dass man Parkplätze abbaut und gegen das protestiert die SVP. Warum eigentlich?
Ja, also das Verkehrsaufkommen jetzt zum Beispiel in der Stadt Zürich ist nicht so stark gesunken, wie die Parkplätze gesunken sind. Und es ist ja schön und gut für jemanden, der in der Stadt wohnt und das Tram vor der Haustür hat, sagen, ich verzichte jetzt auf ein Auto. Zumindest solange man keine Familie hat. Meistens, wenn dann Kinder rum sind, vor allem wenn es vielleicht auch mehr als eins ist, spätestens dann ist man dann gleich auf ein Auto angewiesen und eben auch das Gewerbe braucht das Auto. Aber vor allem auch eben die von aussen in die Stadt reinkommen. Und das ist schon eine Sauerei, was sich die linke Stadtregierung da leistet. Weil ist klar, sie wissen, sie werden gewählt von einer Stadtbevölkerung, die vielleicht gerne ein bisschen autofrei Innenstädt hat und gerne Velo fährt. Ich muss aber auch mal sagen, die Velo-Infrastruktur in der Stadt Zürich ist eigentlich miserabel, für das, dass wir jetzt schon so lange eine linke Stadtregierung haben, die bei jedem Wahlkampf immer für Velo und Velo und Velo erzählt. Also ich behaupte, das würde ich besser anbringen als die linke Stadtregierung. Aber ich habe mal geschlossen.
Sie sind in die Stadt Zürich zögern?
Nein, ja nicht. Gott behüte, ja nicht. Aber es geht darum, dass die Umliegenden unter anderem ja auch zahlen im Zentrumslastenausgleich, weil man sagt, die Städte, also in Zürich ist es Winterthur und Zürich, Winterthur und Stadt Zürich haben eine spezielle Last, Sozialsicherheit, aber eben Verkehr. Und dem werden sie nicht gerecht, indem sie eigentlich alle schikanieren, die in die Stadt reinfahren und einfach Parkplätze abbauen.
Eine Schikane, sagt Herr Fischer, die Städte, sie sind die Zürcher Vertreterin, und zwar von der faktischen Mehrheitspartei, Regierungspartei SP, die wollen einfach die Landbevölkerung nicht, die in die Stadt reinfahren. Ist das ein bisschen unsozial vielleicht sogar? Weil ein paar Leute brauchen ja das Auto, die in die Stadt reinfahren.
Also die Stadtregierung ist ja auch ihrer Bevölkerung verpflichtet und nicht den umliegenden Dörfern, sondern den Leuten, die sie gewählt haben, und die Leute, die genau die Politik jedes Mal bei den Urnen wieder bestätigen. Man hat, die Verkehrspolitik ist in der Stadt Zürich mehrfach mit sehr grossen Mehrheiten abgesegnet worden. Und apropos Veloweg, also man hat einfach nicht unendlich viel Platz in dieser Stadt. Wir haben beschränkte Platzverhältnisse. Und wenn man Velo-Infrastruktur bauen will, wenn man eine bessere Infrastruktur auch bauen für Fußgängerinnen und Fußgänger, dann braucht es Platz. Und dann muss man etwas, der Platz muss irgendwo herkommen, zum Beispiel eben von den Parkplätzen oder vom motorisierten Individualverkehr. Es geht gar nicht anders. Sonst müssen wir irgendwo Häuser abreißen. Das geht ja auch nicht. Und das ist, die Verkehrspolitik ist eine logische Folge, erstens von der Bedürfnis der Bevölkerung, und sie hat auch die Städte massiv aufgewertet. Also man hat so schöne Plätze gehabt. Also Marianne Binder hat es vorher in Baden angesprochen, aber auch in der Stadt Zürich, wo man einfach als Parkplatz gebraucht hat, statt als Platz, wo man sich begegnen kann, wie jetzt der Münsterhof, wo jetzt autofrei ist und so weiter, wo einfach die Lebensqualität massiv aufgewertet hat und auch sagen wir, die Innenstädte angenehmer macht, wohnlicher macht. Und das ist nur ein Plus für die Bevölkerung. Und gerade für die, die aufs Auto angewiesen sind, ist es ja wichtig, dass nicht die aufs Auto gehen, die nicht darauf angewiesen sind. Also dass die Stadtbevölkerung, die das eben nicht braucht, eben nicht das Auto nimmt, sondern den ÖV oder das Velo oder zu Fuß geht.
Es ist schon ein bisschen erzieherisch.
Es gibt einfach mehr Suchverkehr, wenn man die nicht kompensiert.
Das stimmt.
Warum baut man nicht grosse Parkhäuser an der Peripherie oder unterirdisch? Dann kann man von mir aus sagen, die Leute sollen ins Parkhaus und sollen von dort mit dem ÖV weiter. Ich bin im Sommer mit dem Auto durch Benelux-Staaten gefahren. Da gibt es hervorragende Konzepte, zum Beispiel in Luxemburg. Da fahre ich rein und dann runter irgendwo 8-10-stöckig unterirdisch, ein riesen Parkhaus. Da hast immer Platz. parkierst, dann gehst du mit dem Lift rauf und dann kannst du in der autofreien Innenstadt umeinander laufen und kannst jederzeit wieder runter zu deinem Auto und wieder rausfahren.
Also der historische Parkplatzkompromiss hat immer die oberirdischen Parkplätze mit unterirdischen Parkplätzen
aber der ist ja gebrochen in der Stadt Zürich.
Der ist noch nicht so lange gebrochen. Vorher hat man die immer kompensiert. Jetzt kompensiert man sie nicht mehr, weil so ein Bedürfnis nicht da ist. Es verteuert auch das Wohnen. Man muss so viele Pflichtparkplätze bauen für Leute, die gar kein Auto haben. Man muss so, es gibt ganz viele freie Parkflächen in der Stadt, private Parkplätze, die niemand nutzt, weil die Leute immer weniger ein Auto haben. Das ist einfach sinnlos.
Also man merkt auch, der Stadt Landgraben und auch ein bisschen die Mehrheitspolitik, die sie vorher beim Bundesrat angeprangert haben, die aber natürlich die Städte ihrerseits auch machen. Marianne Binder als Mittevertreter, vielleicht ein versöhnliches verkehrspolitisches Schlusswort. Wie bringen wir das zusammen, dass die Städte, die für sich schauen, gleich nicht völlig zugehen für die, die in die Stadt fahren müssen?
Also ich kann einfach aus den Erfahrungen von meiner Stadt, von Baden, reden. Ich glaube, ich habe noch nie ein Problem gehabt, einen Parkplatz zu finden. Wir haben sehr viele unterirdische Parkplätze. Ich habe kein Problem. Ja gut, aber ich fahre eben auch nicht in die Stadt Zürich. Ich habe eben das Glück, dass ich das mit Zug kann erledigen kann. Aber ich verstehe jeden, der ein Auto braucht. Und das ist natürlich dann, wie Mindli Martin gesagt hat, also wenn andere weniger ein Auto brauchen, dann nachher könnte man es anderen Disney wieder mehr erlauben oder ermöglichen.
Also ich muss das Stoppsignal zeigen, weil die Zeit ist abgelaufen. Ich nehme auch mal an die Session, an der Kommissionssitzung auf Bern. Da geht man glaube ich, auch nicht mit dem Auto, da hat man eigentlich ja, sehr viel länger, außer man hat wirklich eine Randzeit. Also, die Zeit ist um. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die engagierte Diskussion. Ihnen daheim fürs Zuschauen. Diese Sendung gibt es auch als Podcast. Auf dem Sender geht es weiter jetzt mit den News. Weiterhin viel Vergnügen und einen schönen Abend.